Im Winter 1956, um 4 Uhr morgens, ächzt und stöhnt das Gebälk des alten Holzhauses in der Kälte. Doch es ist nicht dieses Geräusch, das ihn aus dem Schlaf reißt, sondern ein anhaltendes Scharren und Murmeln aus der Küche. Er weiß sofort, dass sein Vater wieder den Fußboden schrubbt. In einem blaugestreiften Pyjama mit eingefressenen Kautabakflecken, an den Füßen Wollsocken, die bereits durchnässt sind vom Putzwasser, das er wütend auf dem Fußboden verschüttet. Die beiden Elchhunde hat er am Holzschuppen angekettet und nun greift er in einer wütenden Scheuerattacke den Schmutz an, den nur er erkennt. Mit siedend heißem Wasser zielt er auf Spinnweben, die plötzlich an den Wänden aufflammen, schleudert einen ganzen Eimer voll den Abzug des Herds hinauf, felsenfest davon überzeugt, dass sich dort ein Knäuel gefleckter Schlangen verbirgt. Im Bett liegend sieht Hans, ein 12-Jähriger, der sich die Wolldecke bis zum Kinn hochgezogen hat, dies alles vor sich. Er braucht nicht aufzustehen und über die kalten Bodendielen zu schleichen, um sich zu vergewissern, was dort vorgeht. Er weiß es auch so. Durch die Tür hört er das Murmeln seines Vaters, nervöses Lachen, verzweifelte Wutanfälle. Es geschieht immer nachts. Als er zum ersten Mal aufwachte und in die Küche schlich, war er 5 oder 6 Jahre alt. Im blassen Schein der Küchenlampe mit dem Milchglasschirm sah er seinen Vater im Putzwasser warten, die braunen Haare wüst zerzaust. Ohne es in Worte fassen zu können, hatte er doch begriffen, dass er selbst unsichtbar war. Ein anderes Sehen ergriff Besitz von seinem Vater, sobald er den Boden mit der Scheuerbürste bearbeitete. Er sah etwas, was nur er sehen konnte, und das machte Hans mehr Angst, als wenn der Vater plötzlich eine Axt über seinem Kopf erhoben hätte. Im Bett liegend und lauschend weiß er, dass die kommenden Tage still sein werden. Sein Vater wird sich nicht rühren, wird im Bett bleiben, bis er schließlich wieder aufsteht und seine grobe Arbeitskleidung anzieht, um erneut in den Wald zu ziehen, wo er für Iggesund oder Mama Longröhr Bäume fällt. Keiner der beiden, weder Vater noch Sohn, wird das nächtliche Schrubben mit einem Wort erwähnen. Dem Jungen im Bett kommt es fast so vor, als verflüchtige es sich wie eine boshafte Sinnestäuschung, bis er eines Nachts wieder davon wach wird, dass der Vater seine Dämonen fortschrubbt. Aber jetzt, im Februar 1956, ist Hans Olofsson 12 Jahre alt. Er wird sich in wenigen Stunden anziehen, wird ein paar Scheiben Brot verdrücken, seinen Ranzen schultern und sich in der Kälte auf den Weg zur Schule machen. Er malt sich aus, wie er zum letzten Mal das einsame Holzhaus am Fluss verlässt, die Brücke über den Fluss überquert, unter der Wölbung des Brückenbogens in die Welt hinaus verschwindet. Hans Olofsson weiß, wie sehr es den Vater schmerzt, so weit weg vom Meer zu leben und sich mit einem träge dahinziehenden Fluss begnügen zu müssen. Seine kindliche Intuition sagt ihm, dass ein Mann, der einmal Seemann war, sich nicht wohlfühlen kann, wo dichter, grau verfrorener Wald den offenen Horizont versperrt. An der Küchenwand die Seekarte von den Gewässern um Mauritius und Réunion. Diese Karte ist eine ständige Erinnerung an einen Seemann, der am völlig falschen Ort gelandet ist und dem das Kunststück gelungen ist, ausgerechnet dort zu stranden, wo es nicht einmal ein Meer gibt. Auf dem Regal über dem Herd steht in einer Glasvitrine das Modell eines Vollschiffs. Vor Jahrzehnten aus einer dunklen indischen Boutique in Mombasa entführt, erworben für ein einziges englisches Pfund. Es trägt den verträumten Namen Celestine. Hans Olofsson ahnt, dass es einen schwer in Worte zu fassenden Zusammenhang zwischen dem Vollschiff in seiner verstaubten Vitrine und den regelmäßig wiederkehrenden Nächten gibt, in denen sein Vater mit rasender Wut schrubbt. Ein Seemann sieht sich in einem nordschwedischen Urwald gestrandet, wo man keine Peilung vornehmen, keine Meerestiefe ausloten kann. Wenn seine Sehnsucht dann übermächtig wird, kommen die Flaschen auf den Tisch, werden die Seekarten aus der Truhe im Flur geholt, die Weltmeere erneut befahren und der Seemann verwandelt sich in ein Wrack, das seine Sehnsucht fortschrubben muss.